Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenige davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis passionierter Teams nach. Denn das ist unsere Passion, dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast. Heute mal mit mir alleine. Ja, ihr hört richtig, heute müsst ihr ganz allein mit mir Vorlieb nehmen. Und das liegt daran, dass keiner mit mir sprechen will. Nein, Quatsch. Ich habe gedacht, das ist eine gute Idee, wenn wir mal eine Folge einbauen, wo ihr so ein bisschen erfahrt, warum mache ich das Ganze? Wer bin ich überhaupt für die, die mich nicht kennen? Und euch dabei ein bisschen erzähle, was meine Sicht auf das Thema passionierte Teams ist. Also, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Marc Löffler. Ich arbeite derzeit primär als agiler Coach, als Trainer, bin regelmäßig auf Konferenzen, um dort Vorträge zu halten und habe auch vor 4 Jahren ein deutsches Buch geschrieben zum Thema Retrospektive. Das heißt Retrospektive in der Praxis und ist im D-Punkt Verlag erschienen. Wer es noch nicht hat, ist ein Hammerbuch, kann ich euch sagen. Und tatsächlich erscheint jetzt auch im Januar die englische Version beim Pearson Verlag, also Addison Wesley, dort in der Mycon-Serie. Also wer lieber die englische Version lesen möchte, kann gerne noch bis Januar warten. So, warum treibt mich dieses Thema passionierte Teams schon so lange rum? Ich bin eigentlich schon sehr, sehr lange vor allem im IT-Bereich unterwegs und betreue sehr, sehr viele spannende Teams. Und 2006 bin ich mit agilen Methoden in Berührung gekommen und dachte, ja, agile Methoden, genau so möchte ich arbeiten. Genau so macht es für mich am allermeisten Sinn. Leider habe ich dann auch trotzdem relativ häufig beobachten müssen, wie Teams dann spätestens nach einem halben Jahr, nach einer Scrum-Einführung beispielsweise, irgendwie so ein tiefes Loch gefallen sind. Also auf die Art, ja, Scrum funktioniert ja doch nicht und ja, die ganzen anderen Sachen vorher ja auch irgendwie nicht. Und lass uns mal Kanban probieren, auch schon gehört. Auch sehr toll, super Idee. Und habe mich immer gefragt, ja, wie kriege ich es eigentlich hin, dass die Teams irgendwie jetzt dann wieder aufstehen, dass es vorangeht, dass es funktioniert. Und habe jahrelang einfach Tools und Werkzeuge gesucht, die ich benutzen kann, um diese Teams auf die Beine zu helfen. War auf Konferenzen unterwegs, habe mir Vorträge angehört, habe jedes Buch gelesen, was ich in die Finger bekommen habe. Habe Dinge gemacht, wie, Story Mapping oder habe Sachen gemacht, wie kann ich meine Retrospektiven noch besser, noch schöner, noch toller gestalten. Und musste aber nach einer gewissen Zeit irgendwann mal mir eingestehen, dass diese ganzen Tools und Werkzeuge mich eigentlich keinen Furz vorangebracht haben. Ja, also dieser ganze Fokus auf Werkzeuge und Tools, der auch sehr, sehr verbreitet ist, hilft überhaupt kein bisschen, wenn es zu diesem Thema agile Teams irgendwo geht. Und ich habe mich dann immer gefragt, wie kriege ich es hin, dass ich diese passionierten Teams irgendwo herbekomme? Weil meine Feststellung war einfach die, wenn ich irgendwo Erfolg hatte mit irgendwelchen Teams, waren es immer leidenschaftliche, passionierte Teams. Immer, egal in welchem Kontext. Also habe ich mir überlegt, was ist wichtiger? Ja? Die Tools oder ein passioniertes Team irgendwo? Aus meiner persönlichen Ansicht ist es so, dass tatsächlich ein passioniertes Team auch tolle Ergebnisse liefern kann in einem Umfeld, was nicht so prickelnd ist, wo die Prozesse nicht so optimal sind. Während, wenn du ein Team hast, das nicht so richtig funktioniert, was sagen wir mal dysfunktional vielleicht sogar ist, und du gibst ihnen die besten und schönsten und tollsten Tools, kommt trotzdem nichts hinten raus. Also der Fokus muss irgendwie daher. Und witzigerweise, wenn man im Agilen Manifest die erste Zeile sich durchliest, sieht man auch genau das Gleiche wieder. Ja? In Englisch, Human Interactions Over Processes and Tools. Also aus meiner Sicht auch das am allermeisten ignorierte Wertepaar im Agilen Manifest. Alle stürzen sich sofort auf die rechte Seite, auf die Prozesse und Tools. Ja, wie funktioniert Scrum? Oh, wir treffen uns jeden Tag, 15 Minuten. Oh, alle 2 Wochen machen wir ein Planning. Oh, super, danach gibt es ein Review. Lass uns mal eine Retro machen dann dahinterher. Ja, da werden diese Dinge 1:1 umgesetzt und man wundert sich, dass es trotzdem nicht so richtig zündet. Ja. Woran liegt das Ganze? Also ihr kennt doch bestimmt auch diesen wahnsinnigen Teufelsgeiger, diesen David Garrett, richtig? Der spielt ja echt hammermäßig geil. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, ich gehe einfach los, in den nächsten Laden irgendwo rein, na, wird wahrscheinlich schwieriger, und kaufe mir so eine geile Stradivari. Ja, so eine Stradivari kostet ein paar Millionen, super geiles Teil. Wenn ich so ein Ding zu Hause habe und damit losgeige, kommt hervorragende Musik hinten raus. Ich glaube, jedem von euch ist klar, dass das nicht funktioniert. Witzigerweise wird dieser Fehler aber im Unternehmensumfeld die ganze Zeit gemacht. Ja, man schaut sich irgendwie an, boah, habt ihr gesehen, da, super geiles Produkt hinten rausgekommen. Also die Firma, die hat richtig gut funktioniert. Das Team hat Wahnsinniges geleistet. Hey, das Produkt ist der absolute Hammer. Wie haben die denn gearbeitet? Was, die treffen sich jeden Morgen 15 Minuten lang. Was, die machen irgendwie Iterationen. Wow, die haben mal so ein Review eingebaut, wo man Feedback vom Kunden bekommt. Lass uns das auch mal ausprobieren. Und dann nimmt man diese Methoden und Tools und kopiert die 1:1 aufs eigene Unternehmen, auf die eigenen Teams, um dann irgendwie nach kurzer Zeit festzustellen, funktioniert irgendwie doch nicht. Ist ja auch logisch. Weil es hat deswegen so hervorragend funktioniert, weil da hervorragende Menschen zusammengearbeitet hatten, die Bock auf ein Thema hatten, die Lust hatten, das Ganze zu lösen, die Hindernisse aus dem Weg geräumt haben, wo einfach eine wahnsinnige Energie drin war, die einfach das Ziel erreichen wollten, ein geiles Produkt auf den Markt bringen wollten und eben nicht, weil sie tolle Prozesse und Tools verwendet haben. Klar hat es ihnen im Endeffekt auch noch geholfen zusätzlich, sicher, aber es ist halt nicht die Voraussetzung. Also, die Frage ist ja, was braucht ein passioniertes Team? Aus meiner Sicht gibt es dort ganz wichtige 7 Elemente, die einfach da sein müssen, damit ich überhaupt erst mal so ein Team bekommen kann. Und erst, wenn ich diese Voraussetzung erfüllt habe und das Team funktioniert, dann kann ich unter anderem mit agilen Methoden super helfen. Also was brauche ich? Es wird niemand wundern, aber das allererste Element ist, ich brauche passionierte Menschen. Hört sich total banal an und total blöd, also logisch brauche ich die. Aber wenn man sich umschaut, in vielen Unternehmen, wie Teams zusammengestellt werden, läuft es ja normalerweise so, man schaut in irgendein lustiges Excel-Sheet und guckt, wie die Leute ausgelastet sind und sucht sich dann einfach ein paar Leute, sag mal, freischnauze aus und sagt, so, die 3, 4, 5 Leute haben Zeit und die sind jetzt ein Team und arbeiten an diesem Thema. Keiner schaut drauf, haben die Lust auf das Thema, sind die richtigen, passen die überhaupt zusammen als Team und wundert sich nahe, dass es nicht tut. Also es braucht einfach Leute, die auf so ein Thema irgendwo auch Lust haben, was ich da herausbringen möchte. Und ich sage immer, ja, es gibt auch Menschen, die machen gerne Buchhaltung. Ich gehöre nicht dazu, deswegen macht es meine Buchhalterin. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Software im Bereich Buchhaltung entwickle, wäre es schon nicht schlecht, wenn man so ein bisschen eine Affinität fürs Thema hat oder zumindest interessiert ist, an der technischen Herausforderung sowas umzusetzen. Aber wenn ich schon von vorhinein von nichts der beiden Themen Lust habe, also weder technisch macht ist es spannend, noch das Thema interessiert mich, dann wird es schon sehr schwer, mit dieser Person irgendwas im Team anzufangen. Also ich muss mir die Leute suchen, die eine Passion dafür haben. Mein Lieblingsbeispiel ist auch Fabian Hambüchen beispielsweise, ja, der wahnsinniger, guter Geräteturner, der bis 3 Monate vor Olympischen Spielen verletzt war. Er konnte nicht trainieren. Er hat also einen wahnsinnigen Trainingsrückstand gehabt, hat es aber geschafft, in diesen 3 Monaten, die ihm geblieben sind, sich so gut vorzubereiten, dass er nachher Gold geholt hat. War er passioniert? Garantiert. Wenn ich da an meine Schulzeit zurückdenke, Gerätetouren, oh, für mich war das die absolute Hölle, ja. Ich habe Gerätetouren gehasst. Entsprechend war ich auch nicht unbedingt der Allerbeste im Gerätetouren, ja. Also wer weiß, wer noch den Begriff Felgunterschwung kennt, ja, der weiß genau, oha, das ist so die 2. Übung auf dieser Liste, die es da gab, die habe ich gemacht bis zur 10. Klasse. Ja. Mir war es scheißegal, ich wollte einfach diese blöden Munitionsspiele rumbringen. Also nicht mal um die Stange rum, sondern immer nur unten durch, ja, also war super. Dafür spiele ich für mein Leben gern Saxophon und das mache ich, glaube ich, auch gar nicht schlecht. Warum? Weil mir das Spaß macht, wenn ich Bock habe auf das Ganze, ja. Warum mache ich diesen Podcast? Weil mich es wahnsinnig umtreibt und ich Teams helfen möchte, einfach ihre Passion wieder zu entdecken. Und nicht nur alle mit Tools zuschaufeln möchte. So, Also passionierte Teams. Was ist das zweite Element, was ich brauche? Das zweite Element, was ich brauche, ich muss einfach dieses Mindset haben, dass ich mich ständig anpassen muss. Und zwar gilt es sowohl für den sich ändernden Markt. Also ich kann nicht einfach ein Projekt starten und dann meinen, ja, wir starten jetzt mal, in 3 Jahren sind wir fertig und das machen wir genauso, wie wir es am Tag 1 aufgeschrieben haben, um dann völlig am Markt vorbei zu entwickeln. Sondern da geht es eben auch darum zu erkennen, der Markt verändert sich, gerade im Consumer-Bereich muss man viel schneller reagieren können und auch viel früher untersuchen, sind wir da auf dem richtigen Weg oder nicht, bauen wir überhaupt was, was nachher der Kunde haben möchte. Ein krassesten Fall, wo ich hatte in der Firma, die haben 25 neue Produkte fertig im Regal gehabt, verkaufsfertig, waren auch noch Medizinprodukte, also Medizinprodukte, wer da schon mal gearbeitet hat, weiß, es ist auch gar nicht so einfach. Und witzigerweise haben sich nur 2 dieser Geräte und Produkte nachher verkauft. Ja. 23 fertige Produkte im Regal, völlig für den Eimer. Wie soll da Passion irgendwo aufkommen nachher? Das zweite ist aber auch anpassbar im Sinne von, das Team muss einfach begreifen, so wie wir heute arbeiten, arbeiten wir morgen, übermorgen wahrscheinlich nicht mehr. Also wir lernen aus unseren Fehlern, wir versuchen immer besser zu werden, wir schauen, wo hakelt's, wir lösen unsere Probleme, wir lösen Hindernisse, machen es nicht erst am Ende vom Projekt mit so einem lustigen Lessons Learn Workshop, wo dann alle nachher in andere Projekte reingehen und das Wissen sie da verloren, sondern wirklich währenddessen schon schauen, wie können wir besser werden, wie können wir uns weiter anpassen. Und dieses Mindset ist einfach extremst wichtig heutzutage. Wenn du das nicht hast, wirst du die Schwierigkeit haben, auch irgendeine Form passioniert nachher arbeiten zu können. Dazu muss es natürlich auch von der Umgebung her die Möglichkeit geben, entsprechend auch Anpassungen vorzunehmen. Also eine Firma muss auch die Möglichkeiten, die Freiräume einrichten, dass so ein Team diese Freiräume eben auch hat und Dinge tun kann, ohne weiteres. Sei es so simple Sachen wie, ich brauche ein Fachbuch. Dass man da eben nicht so eine komplizierte BANF ausfüllen muss, die erstmal von 3 Leuten unterschrieben werden muss und dann dauert 4 Wochen, bis das Buch da ist und dann ist es veraltet, sondern dass ich einfach sagen kann, ich brauche das Buch, Sekretärin bestellt und in 2 Tagen ist es da. Ja, so einfache Dinge. Also anpassbar ist das zweite wichtige Element. Dieses Mindset muss einfach da sein. Tolles Beispiel im Industriebereich ist Microsoft zum Beispiel. Microsoft hat sich, nachdem ja hier Steve Ballmer Microsoft immer weiter in den Ruin getrieben hat, in den letzten Jahren so extrem verändert und neu aufgestellt, Sparten abgestoßen, wie Mobilfunk zum Beispiel, haben sie einfach festgestellt, die Dinge will keiner haben, aber haben sich mittlerweile mit einer tollen Surface-Gerätesparte aufgestellt, haben mittlerweile die ganze Office-Thematik auf Cloud umgestellt, also da ist hier einfach jetzt jemand ganz vorne, dieser nette Inder, der wo der Name dauernd entfällt, der einfach begriffen hat, wir müssen hier was anders machen. Und nur wenn ich dieses Mindset in Firmen habe, dass so wie ich heute arbeite, so kann ich morgen nicht arbeiten, nur dann kann ich tatsächlich auch wirklich passende Teams nachher ausbilden. Weiß nicht, wer von euch noch Quelle kennt? Europas größtes Versandhaus. Wisst ihr, was sie mit ihrem letzten Geld gemacht haben, das sie hatten? Hm? Sie haben Kataloge gedruckt. Super Idee. Also die haben das Thema Anpassen überhaupt nicht verstanden. Leider hat auch Amiga das nicht verstanden. Mein Lieblingscomputer von früher. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das nächste Element, aus meiner Sicht mit das Wichtigste, ist, ich brauche irgendeiner Form eine starke Vision. Jetzt sagen wieder alle, ja, ist ja logisch, dass ich eine starke Vision brauche. Trotzdem, ich glaube gar nicht, wie unglaublich oft ich in Teams und Firmen komme, wo keiner einen Plan hat, warum man den Case jetzt eigentlich überhaupt bauen. Wo geht die Reise hin? Warum machen wir das Ganze? Warum ist das Ganze so wichtig? Warum komme ich morgens zur Arbeit? Gibt es einen ganz, ganz hervorragenden TED-Talk, den kann ich auch nochmal in den Notes noch mit verlinken, ja, von Simon Sinek, Start With Why, wo es darum geht, die Leute müssen wissen, warum kommen wir morgens zur Arbeit. Ja, ich habe mit Menschen gearbeitet, die Radarsensoren beispielsweise entwickelt haben für den Automobilbereich und die sind einfach zur Arbeit gekommen jeden Morgen, weil sie gewusst haben, wir machen die Technologie, welches dabei helfen wird, die Unfalltoten in Deutschland oder weltweit sogar zu reduzieren, durch bessere Erkennung von Hindernissen, von LKWs, was auch immer, mit Radarsensoren. Ja, dass einfach Warnsysteme eingebaut werden oder vielleicht sogar im Endeffekt auch autonomes Fahren immer mehr kommt. Ja, die wissen einfach, ich komme morgens zur Arbeit genau aus dem Grund, weil ich habe Bock drauf. Ich möchte einfach auch irgendwas tun, die Welt irgendwo verändern mit dieser Technologie. SpaceX, mein Lieblingsbeispiel, deren Vision: Enable a self-sustaining civilization on Mars. Klingt erstmal wieder totaler Wahnsinn. Und als Elon Musk damit, sagen wir, vor 5 bis 10 Jahren unterwegs gewesen, haben alle Leute wahrscheinlich gedacht, der hat sie nicht mehr alle. Wie auf dem Mars? Wie self-sustaining? Also sprich hier eine komplett unabhängige Zivilisation auf dem Mars, die von außen keiner weiteren Unterstützung braucht. Ja? Aber diese Vision hat alles bisherige geleitet bei SpaceX. Wir haben die Raketen revolutioniert. Also sprich, man muss sich hier vorstellen, man hat bis vor kurzem noch Raketen ins Weltall geschickt aus den 60er, 70er Jahren. Ja, technologiemäßig, ja, also uralte Technologie. Was haben die gemacht? Haben es revolutioniert. Die haben es tatsächlich geschafft, dieses ganze Raketenbusiness auf den Kopf zu stellen, mit viel, viel günstigeren Möglichkeiten. Dann das zweite war dann, okay, wir wollen die Dinger wiederverwertbar machen. Ja, also jetzt kann die erste Raketenstufe zurückzukommen auf die Erde, wir können sie wiederverwerten, das nächste Ding, was sie geschafft haben. Ja, derzeit bauen sie schon an der ersten Raumkapsel für den Mars und so weiter. Aber alles wird von dieser starken Vision getrieben. Und wenn ich dann Visionen begegne in Firmen wie zum Beispiel, wir wollen den EBIT um 5% erhöhen. Ja, da kann sich jeder vorstellen, wie die Leute da total motiviert zur Arbeit kommen. Der Controller, klar, der freut sich bestimmt riesig, geile Idee. Aber der normale Mitarbeiter lässt sich von solchen Visionen und Zielen nicht wirklich antreiben. Also da ist ganz, ganz wichtig, sich zu überlegen, wie bekommen wir es hin, so eine Vision tatsächlich so aufzubauen, dass Leute denken, boah, da habe ich Bock drauf. Dazu ist auch unglaublich wichtig, dass ich Personen auch habe, in der Führung, im Scrum Master, im Product Owner unter anderem, der diese Vision auch so rüberbringen kann, dass er selber dafür brennt und dieses Feuer, was in ihm ist, auch aufs Team übertragen kann. Also ich brauche auch tatsächlich Typen, die es auch wirklich können und diese Ideen übertragen können, dass ein Team davon angesteckt wird und dafür auch brennt und sagt, geile Idee, wollen wir machen. Und also die Vision allein ist wichtig, aber du musst auch richtig gut rüberbringen können. Extrem wichtiges Thema. Das nächste Element, das vierte Element, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, ist, du musst ganz stark eine Stärkeorientierung reinbringen. Warum hast du denn vor ein paar Monaten, Jahren deine Leute eingestellt in der Firma? Ja, nicht wegen ihren Schwächen, oder? Sondern du hast einfach gesehen, die haben die Stärken, die sind vielleicht kommunikativ, die haben super Ideen, das sind Machertypen. Ja? Du hast einfach die Leute eingestellt, weil du von denen überzeugt bist. Sonst hättest du nicht eingestellt. Also warum hackst du dann heutzutage auf deren Schwächen rum und versuchst, die Schwächen auszumerzen, wenn es doch viel mehr Sinn macht, auf diese Stärken aufzubauen, zu sagen, hey, wenn sie da gut sind, dann lass uns die Stärken noch weiter ausbauen, um die noch besser hinzubekommen in dem Bereich. Und dann können die ganz andere Dinge vollbringen. Cisco macht das jetzt schon seit ein paar Jahren. Die sind sehr, sehr erfolgreich. Die haben letztes Jahr im Frühjahr, also 2016, Untersuchungen gemacht und haben nachgeschaut, was unterscheidet unsere normalen guten Teams von den hammermäßig Spitzenteams. Und diese richtig super Teams, das Nummer eins Thema, was die hatten, die wurden befragt, war Best of Me Now. Also sprich, ich konnte meine Stärken in diesem Projekt, in diesem Thema, in dieser Abteilung einbringen. Ja, und es hat mich motiviert, es hat mir Spaß gemacht. Und das ist natürlich ein Riesenantreiber. Also, wenn ihr eure Leute entsprechend den Stärken einsetzen könnt und dann vielleicht noch schaut, wie sich verschiedene Stärken in einem Team ergänzen können und danach eure Teams zusammenbaut, ich meine, das ist jetzt auch keine neue Idee irgendwo, aber trotzdem immer noch sehr, sehr oft ignoriert. Also die richtigen Leute zusammenbringen, beispielsweise, nimm mich. Ich bin jemand, der allhecken neuen Hirnfurz hat. Ich habe immer neue Ideen. Ich spreche mit unglaublich vielen Menschen. Ich bringe Menschen zusammen. Ich bin sehr kommunikativ. Aber ich bin jetzt weniger jemand, der irgendwie 2, 3, 4 Jahre in einem Thema dranbleibt und es wirklich auch zu Ende bringt. Es gibt auch Beispiele, wo ich es wirklich zu Ende gebracht habe, aber normalerweise bin ich sehr sprunghaft. Also braucht es halt jemanden im Team, der meine Ideen auch aufnimmt und sagt, boah, geil, will ich machen und sich da reinhängt und so ein Machertyp ist, der das dann auch auf die Straße bringt. Ja, und ich muss genau diese verschiedenen Typen zusammenbringen, um so ein geniales Team zu haben. Ich muss versuchen, deren Stärken zu nutzen, deren Stärken zu fördern und entsprechend ihren Stärken diese Leute einzusetzen. Wer da stärker einsteigen möchte in dieses Thema, da gibt es ein wunderbares Buch, Strengths Finder, kann ich auch nochmal gerne verlinken nachher in meinen Shownotes, ja, wo man so einen Online-Test auch machen kann, um zu schauen, welche Stärken sind es. Ich glaube, 100 Fragen, die man beantworten muss. Ich glaube, jeder Abteilungsleiter ist da ganz gut aufgestellt, wenn er das mit seinen Leuten macht, um zu wissen, welche Leute habe ich eigentlich im Team, wie ticken die eigentlich, wenn man nicht selber schon ein bisschen weiß, und wie stelle ich die optimalerweise zusammen? Wo setze ich die optimalerweise ein? Das auch bleiben, weil das ist das nächste Thema. Viele Firmen haben das Problem, wie halte ich meine Mitarbeiter? Und wenn du es eben schaffst, Mitarbeiter so einzusetzen, dass ihre Stärken entsprechend genutzt werden und die ihre Stärken ausleben können und eben Leute hast wie mich, die einfach gerne neue Themen machen, Allhack, die entsprechend auch auf die neuen Themen draufsetzen kannst und Leute, die halt dranbleiben und einen Spaß dran haben, Dinge umzusetzen, die entsprechend so einsetzt, dann haben die auch viel weniger Grund zu sagen, ja, bin ich wieder weg und bleibe nicht mehr länger hier. Also Stärkeorientierung aus meiner Sicht unglaublich wichtig. Das nächste, was extrem wichtig ist aus meiner Sicht, ist eine Unabhängigkeit von den Prozessen und Tools einer Firma. Ich hatte mal das Vergnügen, in einer Firma zu arbeiten, da gab es einen globalen Produktentwicklungsprozess. Der hieß dann auch noch ganz toll GPDP, also Global Product Development Process. Hammer! Ja, der galt für sämtliche Neuentwicklungen in der Firma, wurde dieser Prozess angewendet. Jetzt muss man wissen, es war eine Medizintechnikfirma. Wir haben sowohl Skalpelle und Schraubendreher entwickelt für die endoskopische Operation, aber eben auch komplette IT-Systeme. Wir haben Systeme gehabt, um Video-Routing zu machen im OP, um Videos und Bilder aufzunehmen während der OP und so weiter und so fort, Gerätesteuerung und so. Jetzt musste ich quasi den gleichen Prozess benutzen, um diesen Schraubendreher zu entwickeln und das IT-System. Ich muss also einen Prozess schaffen, der alles abdeckt. Also ein Monster, sage ich immer. Ja, also so ein Prozess ist nichts anderes wie ein Monster im Endeffekt. Dann heißt es zwar immer, ja, du kannst zu dem Qualitätsbeauftragten gehen und dann kannst du Dokumente wegtailern, aber wie ihr vielleicht wisst, dann kannst du 5 Dokumente wegtailern und musst trotzdem den Rest irgendwie ausfüllen, wenn du nur NA reinschreibst, ja, not applicable, was total dämlich ist, musst auch unterschreiben lassen. Ja, in dieser Firma hatte ich das Vergnügen, ich hatte einen Entwickler zu 50% für 2 Wochen, der für mich was entwickelt hat, was relativ zügig auch fertig war. Und ich war die restlichen 4 Monate damit beschäftigt, Dokumente auszufüllen, zum Teil nur mit NA, durch die Firma zu laufen, zum Teil aber auch Unterschriften gebraucht aus den USA, Unterschriften einzusammeln, um dann dieses Ding nachher an den Markt bringen zu können. Ja? 2 Wochen, oder sagen wir mal so, eine Personenwoche Aufwand an Entwicklung und 4 Monate Aufwand an tatsächlich Dokumente erstellen. Solche Prozesse sind ganz klare aktive Arbeitsverhinderer, sage ich immer. Wie wollt ihr heutzutage schnell auf Änderungen am Markt reagieren, wenn so ein riesen Klotz vom Prozess euch am Bein hängt und ihr nicht in der Lage seid, schneller zu reagieren? Weil ihr einfach intern dazu genötigt werdet. Ich habe es schon bei großen Unternehmen erlebt, die versucht haben, dann agil zu arbeiten und dann kam dann irgendwann die Revision oder halt die Auditoren vorbei, um zu überprüfen, ob der Prozess eingehalten wird. Dann wurde mal für 2 Wochen so getan, als ob gar nicht agil gearbeitet wird. Ja, man hat dann genau nach Prozesshandbuch gearbeitet, ja, und hat den Auditoren was vorgespielt 2 Wochen lang, weil offiziell nicht erlaubt war, agil zu arbeiten. Obwohl irgendwelche Abteilungsleiter das gerne auch genehmigt hatten und so weiter und so fort. Aber irgendwie haben die Auditoren wohl doch noch mehr Macht, wie man denkt. Ich weiß es nicht, totaler Wahnsinn aus meiner Sicht. Aber es macht halt viel mehr Sinn, ein Team, speziell in der Produktentwicklung. Ich rede nicht von Produktion. In der Produktion ist es ganz klar, ich brauche immer wiederkehrende Arbeitsergebnisse. Die Qualität muss immer die gleiche sein. Logisch brauche ich da einen ganz klar definierten Prozess, der immer gleich bleiben sollte, weil ich natürlich auch in 2 Jahren das gleiche Qualität produzieren möchte. Aber die Teams, über die ich spreche, die sind meistens im Bereich Produktentwicklung unterwegs. Und da gibt es immer neue Challenges, Herausforderungen, neue Technologien. Ich kann für so ein Team niemals einen Prozess vorschreiben, der immer gilt und immer funktioniert. Was ich klar machen kann, ich kann Checklisten vorbereiten, an die sich so ein Team halten sollte, auf die es entsprechend auch achten sollte, um zu verhindern, dass irgendwas schief läuft. Aber ein enges Korsett mit einem Prozess ist das Dümmste, was man machen kann. Auch dieser Mythos von wegen gemeinsamen Prozesse und Tools haben irgendwelche Synergien, totaler Quatsch. Wenn ich in ein neues Team reinkomme, in einer Woche weiß, wie der Hase läuft. Ich brauche nicht einen Prozess, der für alle gleich ist. Also halte ich für totalen Blödsinn. Das gleiche gilt für Tools. Warum soll ich bitte mit Tools arbeiten, die mir gar nicht passen, die vielleicht zu groß, zu mächtig, zu weiß ich was sind oder die vielleicht zu wenig können für mich? Warum kann nicht jedes Team das Tool für sich wählen, was für sie mehr Sinn macht? Ja, Lizenzkosten. Hört auf mit Lizenzkosten. Die Lizenzkosten sind im Gegensatz zu den Personalkosten sowas von gering und nichtig, dass man die total ignorieren kann. Also aus meiner Sicht sollte so ein passionierendes Team die Möglichkeit haben, ihren Prozess und ihre Tools zumindest in einem gewissen Rahmen selbst zu bestimmen, selbst Verantwortung zu übernehmen, um wirklich dann auch was voranbringen zu können. Wenn ich dauernd gehindert werde und dauernd nicht vorankomme und auf dauernd auf Antworten warten muss, geht so eine Passion relativ schnell in den Keller. Das nächste Element, das vorletzte schon, ich will euch ja nicht weiter langweilen hier, vielleicht ist der eine oder andere auch schon eingeschlafen. Dazu baue ich vielleicht mal kurz einen Witz ein. Kommt eine Frau mit ihrem Baby im Arm in den Bus rein und eine ältere Dame sitzt weiter hinten, beobachtet das Ganze und denkt sich so, was geht denn da ab? Ja, also die Frau fängt plötzlich völlig an zu diskutieren mit dem Busfahrer, hat schon fast ein Streitgespräch und kommt wutentbrannt nach hinten gelaufen und setzt sich neben die alte Dame. Die alte Dame fragt dann, was war denn da los? Ja, Sie können sich ja gar nicht vorstellen, der Busfahrer, der hat gesagt, mein Kind sei hässlich. Die ältere Dame total entsetzt, wie bitte? Ihr Kind ist hässlich, das geht ja überhaupt gar nicht. Wissen Sie was? Sie gehen jetzt nochmal nach vorne zu dem Busfahrer und sagen ihm so richtig die Meinung und ich halte zu lange Ihren Affen. Jetzt können wir ein paar Lacher einspielen hier, gell? Mache ich aber nicht. Ich hoffe, ihr habt gelacht. Also gut, hoffentlich nicht mehr ganz so schläfrig, wir können hier weitermachen. Also, nächstes Element aus meiner Sicht, wir brauchen eine Einheit. Ein Team muss einfach eine Einheit bilden. Es gibt nichts Schlimmeres wie Teams, die mit Fingerpointing und der war's irgendwie unterwegs sind und am Blamen sind die ganze Zeit. Ich muss es irgendwie schaffen, dass mein Team tatsächlich zu einer Einheit zusammenwächst. Und den größten Fehler, den Firmen auch da wiederum machen, ist nicht in diese Investition, nicht in diesen Bereich zu investieren, also ins Teambuilding zu investieren. Ja, seien es so Kleinigkeiten wie, wir möchten mal gerne am Abend ein Bierchen trinken. Warum kann man nicht einfach dann die Rechnung einreichen und bekommt das Geld zurück? Als Teamlead beispielsweise. Warum kann man nicht vierteljährlich Go-Kart fahren? Sieht man Startups relativ häufig, aber sobald die Firma wächst, irgendwann fällt es weg. Warum? Diese geringen Kosten, die vielleicht mal 1.000 Euro im Vierteljahr sind, wiegen völlig alles andere auf. Ja. Wenn man die Möglichkeit nicht hat, ein sehr, sehr schönes Tool, unter anderem aus dem Management-Workout, Management 3.0 Workout von Jürgen Apollo, ja, Personal Maps beispielsweise ist ein super Tool, was man in seinem Team unbedingt mal machen sollte, um sich gegenseitig einfach viel besser auch außerhalb der Arbeit kennenzulernen. Weil es gibt nichts Besseres, wie wenn so ein Team nachher so zusammengewachsen ist, wenn was hinten runterfällt, dass dann, der Bildserver kracht zusammen oder das Produkt irgendwie in der Produktion hat ein Riesenproblem. So ein Team hält zusammen, löst das Problem. Da wird nicht geguckt und gefragt, wer hat es verursacht? Wem sein Problem ist es eigentlich? Nein, man hält zusammen und versucht es aus der Welt zu schaffen. Ja. Und der Einzelne hat auch das Gefühl, hey, ich kann auch mal einen Fehler machen und werde nicht gleich unter den Senkel gestellt, sondern wir arbeiten hier zusammen, wir halten hier zusammen. Und wenn jemand einen Fehler macht, ist es kein Thema. Also ich brauche eine gewisse Einheit einfach in Teams und die muss ich durch gezielte Maßnahmen, seien es durch einfache Sachen wie Personal Maps, aber eben auch durch Maßnahmen außerhalb der Arbeit einfach fördern, dass so ein Team zusammenwachsen kann. Und dann bitte reißt so ein Team nicht allfurz auseinander, nimmt einen rein und wieder einen raus und der muss ins andere Team rein. Ich brauche eine gewisse Teamstabilität. Es ist natürlich, wieder, haben wir ja im letzten Podcast gehört von der Heidi Helfern, kann es auch wiederum so sein, wenn ein Team mal 2 Jahre lang zusammengearbeitet hat, macht es dann schon mal Sinn, mal Leute auszutauschen und wieder neuen Impuls zu setzen. Aber wenn so ein Team frisch zusammenkommt und gerade funktioniert nach 2-3 Monaten, dann macht es aus meiner Sicht relativ wenig Sinn, so ein Team wieder auseinanderzureißen. Also never touch a winning team ist nicht immer falsch. Also da so ein bisschen drauf zu achten, dass so ein Team mal Stabilität bekommt, ist sicherlich auch nicht falsch. Das allerletzte Element aus meiner Sicht, da sind wir beim 7. Element, was auch in meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, niemals aufhören zu lernen. Ja? Ein Team muss aber begriffen haben, dass die Welt sich weiter dreht, vor allem heutzutage, allfurz kommt irgendwas Neues raus. Ich muss am Ball bleiben, ich muss weiterleben, ich muss mich weiterbilden. Und da ist auch zum einen das Mindset der Mitarbeiter sehr wichtig. Also ich habe vor ein paar Jahren mal einen Studenten getroffen oder halt einen frisch von der Uni getroffen, frisch angestellt, ein halbes Jahr lang gearbeitet und an der Softwareentwicklung gearbeitet und hatte keine Ahnung von Unit-Testing. Und dachte ich so, wie keine Ahnung von Unit-Testing? Der war von sich selbst überzeugt, ich war ja jetzt auf der Uni, ich weiß ja alles. Ja, ich brauche nichts mehr lernen. So ein totaler Quatsch. Ja, du musst ständig am Ball bleiben, vor allem in der IT, aber auch in anderen Bereichen mittlerweile. Du musst am Ball bleiben, du musst lernen. Dazu ist aber auch wichtig, dass die Firmen Möglichkeiten einfach da haben, dass Mitarbeiter sich sehr einfach und günstig weiterbilden können. Ich erlebe es bei Bosch gerade aktuell, die machen es sehr gut. Die haben ein sehr großes Weiterbildungsangebot. Es ist sehr einfach, auch auf Schulungen zu gehen. Es wird auch sehr stark gefördert. Super. Einmalig. Genauso muss man es machen. Aber eben, ich habe auch schon viermal, wo genau das Gegenteil gewesen ist. In der Firma tatsächlich, zu der ich zuletzt gearbeitet habe, habe ich vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr mal Kollegen auf einer Konferenz getroffen. Und die haben mir erzählt, ja, wir wollten eigentlich schon viel länger auf die Konferenz und haben dann unseren Abteilungsleiter gefragt. Und der meinte dann, sorry, kann ich nicht entscheiden. Dann sind sie zum Standortleiter gegangen und haben den gefragt, ja, wir möchten ja auf die Konferenz, Weiterbildung und so weiter. Na, kann ich nicht entscheiden. Gut, sind sie zum Global Director of Engineering gegangen, haben den gefragt, ja, wir möchten gerne auf die, ja, tut mir leid, kann ich nicht entscheiden. Bis sie schließlich nachher beim CTO gelandet sind, der wahrscheinlich keine Ahnung hat von dem, was sie da eigentlich tun und dann gemeint hat, ja, ist okay, ihr dürft gehen. Problem war nur, die Konferenz war schon vorbei. Das Gute an der Konferenz war die BASTA, ist, dass diese Konferenz alle halbe Jahr stattfindet, also sind sie ein halbes Jahr später gegangen. Dummerweise haben sich die Preise verändert. Sprich, die Workshop-Tage sind teurer geworden. Was haben sie gemacht? Nein, sie haben nicht nochmal gefragt, sondern sie haben diese Konferenz angemeldet ohne Workshop-Tage. Und jeder, der schon mal eine Konferenz besucht hat und selber praktische Dinge wie Softwareentwicklung tut, weiß, Workshop-Tage sind die wertvollsten Tage. Jetzt haben die genau aus diesen Hindernissen, die in den Weg gelegt worden sind, einfach gesagt, geht nicht anders, was soll man machen? Wir gehen einfach hin, aber wir können halt nicht das volle Potenzial der Konferenz ausschöpfen. Sehr schade. Also hier ist auch ganz wichtig, dass Firmen aktiv Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dass sich Leute weiterbilden können. Und genau diese sieben Elemente sind aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, müssen wir mit betrachtet werden. Und wenn ich die gut umsetze und ein Team dann hinbekomme, was diese Passion irgendwann mal dann entwickelt, dann kann ich auch mit Werkzeugen und Tools und was auch immer alles kommen und helfen und unterstützen, dann macht das tatsächlich auch Sinn. Und was ich jetzt eben mache, ich bin viel unterwegs mittlerweile in verschiedenen Firmen, um genau an diesen Themen zu arbeiten. Ich gehe in Teams, ich schaue mir das an, ich habe ein Assessment auch entwickelt, um zu schauen, wo stehen wir auf diesen einzelnen Elementen, was sind sinnvolle nächste Schritte, um da nach vorne zu kommen, welche Teams machen so Sinn oder keinen Sinn, wie müssen wir das Setup vielleicht nochmal ändern. Und wenn auch ihr Interesse habt, in dem Bereich dazu zu lernen oder mich mal dazu holen wollt, könnt ihr gerne machen. Am besten wendet ihr euch irgendwo an mark@marklöffler.eu beispielsweise oder geht auf meine Webseite marklöffler.eu und schaut, wie ihr mich kontaktieren könnt. Ich bin gerne bereit. Wir können auch gerne mal vorab Gespräche führen. Aber das ist aktuell mein Thema und ich möchte einfach mehr diesen Menschen, diese Leute in den Fokus setzen und weniger diesen Tool-Fokus und Werkzeug-Fokus haben. Prozesse und noch mehr Prozesse und noch mehr Prozesse. Weil ich persönlich der Meinung bin, dass zum Teil mit weniger Leuten mehr erreicht werden kann, wenn das Setup entsprechend da ist. Und somit danke ich euch super herzlich, dass ihr heute nochmal zugehört habt. Ich hoffe, der Podcast gefällt euch. Ich bin auch immer interessiert an, welche Themen interessieren euch noch? Wen soll ich einladen? Was soll ich auf jeden Fall mal anschauen und vielleicht mal eine Folge drüber machen, über irgendein Tool, über irgendein Werkzeug, über irgendeine Methode, die ihr gesehen habt irgendwo. Ja, immer her damit, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr auf iTunes ein Like, einen Kommentar oder sonst was hinterlasst. Mir reichen schon ein paar Sternchen. Bin ich super zufrieden, den Podcast noch bekannter zu machen, weil ich möchte einfach, dass noch mehr Leute über das Thema Bescheid wissen und auch in ihren Firmen nach und nach verstehen, dass sie da mehr machen müssen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wo immer auch ihr gerade seid. Fahrt vorsichtig eventuell und bis zur nächsten Folge. Dankeschön.